Vorhin hat Alex ja schon die Geburtstagskinder gratuliert. Ich möchte jetzt einmal fragen, Kinder, hat vielleicht jemand von euch heute oder in der letzten Woche Geburtstag? Also ich kann euch sagen, ich habe nichts für euch, aber... Ha, da ist einer. Sehr gut. Dann wirst du wahrscheinlich gleich verstehen und auch deine Eltern, wovon ich gleich rede. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen es auch kennen werden. Vor einem Monat hatte unser Sohn Geburtstag. Der ist 4 geworden. Und vor dem Geburtstag hat er uns sehr lange Zeit vorher schon seine Wünsche kundgetan. Er hat uns gesagt, er möchte unbedingt ein Fahrrad haben und er möchte eine Polizeistation von Playmobil. Eine mit Gefängnis, also so eine richtige. Ja, dann kam der Geburtstag immer näher und dann überlegt man natürlich als Eltern, was machen wir denn jetzt? Also was schenken wir unserem Sohn? Man fragt sich auch immer so ein bisschen, was braucht das Kind eigentlich? Also das, was sie ihm schenken, das soll ja auch irgendwie etwas bringen. Und manchmal gibt es da so ein Dilemma zwischen den Wünschen der Kinder und dem, was die Kinder eigentlich brauchen. Das werden die ein oder anderen Eltern wahrscheinlich auch kennen. Die Eltern schenken ja nicht immer alles, was das Kind haben möchte. Also nicht jeder Wunsch, den das Kind hat, wird in dem Fall erfüllt. Aber die Eltern, da bin ich mir sicher, die geben immer alles, was die Kinder brauchen. Naja, der Geburtstag von unserem Kind ist vorbei. Wir haben ihm tatsächlich die Sachen nicht geschenkt, die er haben wollte, aber wir haben sie organisiert für ihn. Also er hat sie bekommen und er hat sich über die Geschenke gefreut. In der Predigt, die ich heute habe, den Text, den wir uns anschauen möchten, da geht es, ähnlich wie dem Geburtstag von unserem Sohn, um Geschenke. In dem Text geht es darum, dass Jesus beschenkt. Und Jesus ist jemand, der gibt alles, was du brauchst. Jesus gibt alles, was du brauchst. Wir möchten heute zusammen in den 2. Petrusbrief einsteigen. Lukas hat uns schon so ein bisschen in die Geschichte von Petrus mit hineingenommen. Und wir möchten uns den 2. Petrusbrief, zumindest die ersten 11 Verse heute, gemeinsam anschauen. Ich lese einmal die ersten beiden Verse des Briefes. Die sind 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Petrus schreibt hier diesen Brief und so haben wir es gerade gelesen. Er richtet diesen Brief an die Leute, er beschreibt sie, die den gleichen kostbaren Glauben haben wie wir. Die Leute, die also das Gleiche wie Petrus glauben, die sind mit diesem Brief gemeint. Und ich denke, damit können wir direkt einen Bogen hin zu uns schlagen. Denn auch wir haben den gleichen Glauben an den Gott, an die Gerechtigkeit, die wir in der Bibel lesen, an unseren Retter Jesus Christus, wie auch Petrus ihn hatte. Und damit ist dieser Brief auch direkt an uns gerichtet. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, so wie die Bibel es sagt, dann möchte dieser Brief dir etwas sagen. Petrus wünscht Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu. Die Erkenntnis ist ein wichtiger Begriff, den Petrus immer wieder in diesen Brief einfließen lässt. Immer wieder spricht er davon, von der Erkenntnis. Er spricht auf der einen Seite von der Erkenntnis, die die Grundlage für den Glauben ist. Überhaupt zu wissen, wer ist eigentlich Jesus? Zu verstehen, was hat Jesus getan? Zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und dass man seine eigene sündige Natur, seine eigenen Sünden erkennt und merkt, ich brauche Vergebung durch Jesus. Das ist die eine Erkenntnis, von der Petrus spricht. Er spricht aber auch von der Erkenntnis, die eine Grundlage ist für die Lebensveränderung durch Gott. Zu verstehen, wer Gott ist und dass das immer und immer mehr mein Leben verändern soll. Und deswegen spricht er hier von Gnade und Friede. Er schreibt ja an Leute, die schon glauben. Das heißt, sie kennen die Gnade, sie kennen den Frieden Gottes. Aber trotzdem wünscht er ihnen und sagt, die Gnade und Friede werde mehr und mehr zuteil. Denn nur bei Gott gibt es Gnade und Frieden. Denn Gott nimmt einen an, trotz der eigenen Fehler. Gott gibt den Menschen Ruhe und Sicherheit. und das Verständnis, den Glauben, das Vertrauen in Gott, dass Gott es genauso führen wird, wie er es in der Bibel vorausgesagt hat. Doch nach der Bekehrung ist es möglich, immer mehr Gnade und Frieden zu bekommen. Immer mehr zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Immer mehr Gott zu verstehen. Denn das bringt Sicherheit im Glauben. Eine gewisse Festigkeit. Ein Leben, wie Gott es sich vorstellt. Und das soll immer mehr werden. Das gucken wir uns gleich gemeinsam in dem Text noch näher an. Aber genau aus dem Grund schreibt Petrus diesen Brief hier. Gott will dir zeigen, Jesus gibt alles, was du brauchst. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Lasst mich die nächsten beiden Verse lesen, die Verse 3 und 4. Da schreibt Petrus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Jesus gibt alles, was du brauchst. Das schreibt Petrus hier. Denn Jesus hat es dir geschenkt. Das ist der erste Punkt, den wir in diesem Text sehen, in den Versen 3 und 4. Jesus hat es dir geschenkt. Es ist ein einfaches Geschenk von Jesus. Er bietet es dir an. Es ist nicht nur die Errettung oder die Sündenvergebung, die Gott uns anbietet. Die bekommen wir auch, aber Jesus bietet noch so viel mehr. Das schreibt Petrus hier. Alles, was wir brauchen für unser Leben, alles, was wir brauchen für unseren Glauben, für die Gottesfurcht, für ein Leben nach dem Willen Gottes, all das, was wir dafür benötigen, das schenkt Gott uns. Das hat Jesus uns geschenkt. In und durch Christus bekommen wir es. Einfach nur, indem wir Jesus annehmen. Er sagt, durch die Erkenntnis dessen, der euch berufen hat, durch Jesus, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch das, was Jesus gemacht hat, indem er für uns am Kreuz gestorben ist, indem er uns erlöst hat von unseren Sünden, indem wir das im Glauben annehmen, bekommen wir alles geschenkt, was wir zu unserem Leben brauchen. Gott ist ein gebender Gott, ein helfender Gott. Er sagt, wir sollen nicht einfach in unserem Leben stehen bleiben. Wir sollen nicht einfach verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist und das annehmen. Und dann sagt Gott, okay, und jetzt lebe dein Leben weiter. Mach, was du willst die nächsten Jahre, die du noch hast. Sondern Gott hat etwas mit dir vor. Er möchte dich verändern, zum Guten hin. In das Ebenbild Jesu. Er möchte dir helfen, das Schlechte und das Sündige abzulegen, was uns doch irgendwie stört, was nicht so mit dem übereinstimmt, was Gott eigentlich haben möchte. Er möchte uns verändern. Und das alles unterstützt er durch seine Versprechen. Er hat uns in der Bibel so viele Verheißungen gegeben, durch die wir im Glauben gestärkt werden können, durch die wir verstehen können, was er für uns vorbereitet hat, was er für uns mit uns machen möchte und was noch auf uns zukommt. Er hat uns verheißen, dass wir gerecht vor ihm stehen werden, wenn wir Jesus annehmen. Er hat uns verheißen, versprochen, dass er uns erlöst, dass er uns annimmt, dass wir seine Kinder sein können. Er hat uns versprochen, dass wenn wir zu ihm finden, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir eine neue Kreatur werden. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Er hat uns versprochen, dass dieses neue Leben, was er uns gibt, nicht einfach nur ein Leben hier auf der Erde ist, sondern dass wir eine herrliche Zukunft in seiner Gegenwart haben, in seiner Herrlichkeit, dass auch nach dem Tod noch weitergeht. Aber auch hier auf der Erde hat er uns schon versprochen, bei uns zu sein, uns zu helfen, uns durchzutragen. Er möchte uns im Leben beistehen. Und lässt uns dafür nicht alleine. Nein, er hat uns versprochen, den Heiligen Geist zu geben. Gott selbst möchte in uns leben, damit wir das Leben mit Gott in seiner Kraft leben können. Er hat uns versprochen, uns zu versorgen. Er hat uns versprochen, dass wir bei ihm Hoffnung und Frieden finden. Selbst in Schwierigkeiten, selbst in turbulenten Zeiten. Gott hat versprochen in seinem Wort, dass er uns belohnen wird, wenn wir zu ihm in den Himmel kommen werden. wenn wir ihm nachgefolgt sind. Gott hat uns versprochen, dass wir den Weg mit ihm gehen können und er uns immer und immer mehr, Stück für Stück, in das Ebenbild Jesu verwandeln werden, damit wir so handeln können, wie Jesus es gemacht hat. Menschen so begegnen können, wie Jesus es gemacht hat. Gott so vertrauen können, wie Jesus es gemacht hat. Er hat uns versprochen, dass wir mit ihm einen siegreichen Kampf gegen die Sünde führen können. Gott hat uns versprochen, dass Jesus wiederkommen wird. Dass er irgendwann wiederkommen wird und uns zu sich holen wird. Und er hat uns versprochen, dass alles, was er in seinem Wort sagt, jedes einzelne Versprechen, was er gegeben hat, das wird er einhalten. Denn Gott ist treu. Er wird es tun. Das ist ein Geschenk Gottes für dich. Jesus hat es dir einfach so geschenkt, indem du ihn im Glauben annimmst. Das alles gibt er uns, damit wir unser Leben hier auf der Erde jetzt schon mit Gott leben können. Damit unser Leben, unser Denken, das, was wir tun, dem Willen Gottes widerspiegelt. Warum macht Gott das? Einfach, weil es gut für uns ist. Weil es das ist, was wir brauchen. Das gucken wir uns im zweiten Teil ein wenig näher an. Ich habe euch ja anfangs erzählt, vor einem Monat hatte unser Sohn Geburtstag. Und ich habe euch schon verraten, er hat das bekommen, was er sich gewünscht hat. Das Fahrrad, die Polizeistation, ein Bulli von der Polizei, von Playmobil, das, was er unbedingt haben wollte, er hat es bekommen. Und wisst ihr, wie er darauf reagiert hat? Zunächst einmal, als er die Geschenke gesehen hat, war eine riesengroße Freude da. Und danach musste jeder Mensch, dem er begegnet ist, davon erfahren, dass er Geburtstag hat, und dass er das Geschenk bekommen hat. Sogar unsere Nachbarn wussten das am Ende, was er bekommen hat. Er konnte es nicht für sich behalten. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Aber wisst ihr, was das Problem ist an den Geschenken, die er bekommen hat? Die sind bald veraltet. Irgendwann wird er nicht mehr mit der Polizeistation spielen. Vielleicht geht sie irgendwann kaputt, könnte ich mir auch gut vorstellen. Irgendwann ist das Fahrrad, das er bekommen hat, zu klein und er kann damit nicht mehr fahren. Die Geschenke von Matteo, die sind nicht für lange Zeit gedacht. Das ist der große Unterschied zu dem, was Gott uns anbietet. Gott schenkt uns etwas. Und das ist nicht einfach nur für kurze Zeit gedacht oder für irgendwann mal in der fernen Zukunft. Nein, es ist für jetzt schon und es reicht für das ganze Leben, das wir hier auf der Erde haben und darüber hinaus. Dafür reichen Gottes Geschenke. Dafür gibt Gott uns etwas. Seine Geschenke sind viel mehr als Geburtstagsgeschenke, die wir in unserem Leben bekommen können. Das heißt, der Glaube an Jesus, die Entscheidung für Jesus, ist nicht einfach nur ein einmaliges Erlebnis. Es ist nicht einfach nur, dass mir irgendwann mal die Sünden vergeben wurden, dass ich gerecht vor Gott stehen kann und jetzt kann ich auf das Leben nach dem Tod irgendwann mal warten. Nein, es ist viel mehr. Lasst uns das bewusst machen. Gott will dich reich beschenken. Er hat dich schon reich beschenkt, wenn du an Jesus glaubst, damit du alles hast, was du für dein Leben brauchst. Und Gottes Geschenke sind gut für unser Leben. Sie helfen uns im Alltag, in jeder einzelnen Situation. Und ich denke, dafür ist es gut, wenn wir uns zwei Dinge bewusst machen. Zunächst einmal müssen wir verstehen, was brauche ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Was brauche ich eigentlich in meinem Leben? Und ich denke, das, was wir brauchen, zuallererst, das Wichtigste, was wir in unserem Leben brauchen, das sind geistliche Bedürfnisse. Wir suchen in unserem Leben zuallererst Hoffnung, wir suchen Frieden, wir suchen Sicherheit. Wir wollen sicher leben in unserem Leben, hier auf der Erde. Wir wollen Frieden haben um uns herum. Wir wollen eine Hoffnung haben, dass das, was kommt, gut wird. Aber vielleicht, so habe ich manchmal das Gefühl, sind die Bedürfnisse, die wir haben, ein wenig verschoben. Es sind nicht die geistlichen Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, die wir eigentlich brauchen, sondern unsere Bedürfnisse gehen weg von dem, was Gott eigentlich für uns bereithält. Das geistliche Bedürfnis ist nicht mehr so wirklich vorhanden. Wir versuchen, das, was wir eigentlich nur mit Gott füllen können, was eigentlich Gott uns nur geben kann, mit anderen Dingen, mit materiellen oder irdischen Dingen, die wir hier auf der Erde finden, zu erfüllen. Wenn es zum Beispiel um die drei Punkte geht, die ich erst genannt habe, um Sicherheit, dann versuchen wir, die Sicherheit zu gewinnen, indem wir uns irgendwie Geld anhäufen und uns darüber Sicherheit gewinnen. Wir versuchen, uns abzusichern mit irgendwelchen Versicherungen, um damit Sicherheit zu gewinnen. Wir versuchen, uns etwas aufzubauen, um uns selbst die Sicherheit zu geben. Ich kann mir ein Leben, ein gutes Leben verschaffen. Ich kann mir Sicherheit verschaffen. Und wir versuchen, uns die Sicherheit selbst herzustellen, anstatt dass wir in Gott vertrauen, der uns eigentlich nur Sicherheit geben kann. Wenn es um den Frieden geht, dann versuchen wir irgendwie selbst, den Frieden herzustellen. Das sehen wir aktuell ja auch immer wieder in den Medien, wie gesagt wird, wir müssen irgendwie es schaffen, den Frieden herzustellen. Und dann gibt es verschiedene Theorien, wie können wir es schaffen, dass wir auf der ganzen Welt Frieden haben können. Und der eine sagt das, der andere sagt das. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Denn Frieden gibt es nur bei Gott. Wir können den Frieden nicht mit unseren Mitteln herstellen. Wenn es darum geht, Ruhe zu haben in unserem Leben, irgendwie zur Ruhe zu kommen, wieder Kraft zu schöpfen, dann versuchen wir das zu schaffen, indem wir uns Auszeiten nehmen, indem wir uns mal Zeit für uns nehmen. Mal so richtig entspannen, komplett abschalten, alles vergessen um uns herum, vielleicht in den Urlaub fahren. Wir versuchen selbst, uns dadurch die Ruhe und die Kraft zu geben, die wir für unser Leben brauchen. Aber das sind eigentlich alles Dinge, die kann uns nur Gott geben. Die können wir nur bei Gott finden. Bestimmt warst du schon mal im Urlaub und bist danach noch leerer zurückgekommen, als du eigentlich vorher hingefahren bist. Noch entlaugter zurückgekommen und hast keine Kraft bekommen und wolltest eigentlich Kraft tanken. Ruhe, Sicherheit, Frieden, diese drei Punkte und das ist noch so viel mehr, die kann uns nur Gott geben. Nur Gott kann uns da wirklich erfüllen. Wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was ich eigentlich im Leben wirklich brauche, und jetzt diesen Text lesen und sehen, dass da steht, dass Jesus uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, dann müssen wir uns aber auch noch eine zweite Frage stellen. Wie stehe ich dazu? Glaube ich das, was die Bibel mir da sagt? Nehme ich das für mich in meinem Leben an? Reicht mir das, was Jesus mir bietet? Jesus sagt zwar, es ist alles, was wir brauchen, aber reicht mir das? Oder will ich vielleicht mehr in meinem Leben haben? Will ich mein Leben lieber selbst in die Hand nehmen und mir mein Leben selbst aufbauen? Ich bin überzeugt, wenn wir das in unserem Leben versuchen, dann werden wir scheitern. Wir werden immer und immer wieder merken, wie Dinge in unserem Leben kaputt gehen, wie Dinge im Leben nicht funktionieren und wie wir immer und immer wieder an bestimmten Stellen unseres Lebens in einer Sackgasse landen. Denn alles, was zum Leben und zum Glauben gebraucht wird, das findet man nur in Christus. Manchmal, wenn man das so hört, wenn man darüber nachdenkt und wenn man manchmal auch die Bibel liest und sich selber Gedanken drüber macht, dann kommen bei mir schon so Gedanken, ich muss das jetzt irgendwie erreichen. Ich muss das doch irgendwie schaffen. Also wenn die Bibel sagt, alles ist in Christus zu finden, alles muss ich ja in Christus finden, da muss ich mich doch jetzt auf den Weg begeben und genau diese Sachen alle finden. Da muss ich doch irgendwie meine Kraft da rein investieren, um diese Sachen zu finden, um diese Sachen zu bekommen. Ich muss es schaffen, irgendwas für mein Leben und für den Glauben auf die Beine zu stellen. Aber was sagt die Bibel? Was sagt Petrus hier gerade in diesem Text? Er sagt, es hat seine göttliche Kraft geschenkt. Er hat uns berufen durch seine Herrlichkeit und Kraft. Er hat Verheißungen geschenkt. Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Arbeit. Ich kann von mir aus dafür nichts tun, irgendetwas Gutes, Positives, etwas Zielführendes für mein Leben, für meinen Glauben zu bewirken. Aus mir heraus geht das nicht. Einfach und alleine deswegen, weil die Sünde in mir drin ist. Ich habe die sündige Natur. Letzten Mittwoch hat uns Viktor so gut da in das Thema mit hineingenommen an dem Bibelabend, als wir über die Sünde, über die Erbsünde in dem Fall nachgedacht haben. Das Einzige, was mir helfen kann, im Leben und im Glauben, das ist Christus, der in mir wohnt. Paulus schreibt in Kolosser 1, in den Versen 27 und 28, dass genau das ist, was Gott den Menschen verheißen und offenbart hat. Gott hat den Menschen gezeigt, Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus in uns ist der Weg, um zu Gott zu kommen und alles in unserem Leben überhaupt mit Gott erleben zu können, erreichen zu können. Alleine Christus ist der Weg zu Gott hin und mit Gott in unserem Leben. Und das ist ein Geschenk Gottes, das man annehmen kann. Christus alleine ist die Grundlage für das Leben und den Glauben. Und alles, was wir für das Leben und den Glauben brauchen, hat Christus uns geschenkt. Wir haben es bereits, wenn wir an Jesus glauben. Wir müssen es einfach nur annehmen. Denn ohne ihn und seine Kraft ist nichts erreichbar. Und aus diesem Grund fährt Petrus fort in seinem Brief mit den Versen 5 bis 11. Und die möchte ich jetzt einmal lesen. Da heißt es: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters reichlich gewährt werden. Wenn man diese Verse jetzt liest und sich darüber Gedanken macht, zu dem, was wir eben gerade uns angeschaut haben, dann könnte vielleicht der Gedanke kommen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Zunächst einmal sagt Petrus, alles, was wir zum Leben und zum Glauben brauchen, hat Gott uns bereits geschenkt. Er hat alles da, er gibt uns alles. Wir können nichts aus uns heraus produzieren. Und jetzt sagt er in Vers 5, setzt allen Eifer daran, gebt euch jetzt mal Mühe. Gebt euch Mühe und jetzt macht einmal. Hat Petrus hier doch irgendwie den Leistungsgedanken rausgeholt? Petrus sagt, lebe es aus. Lebe es aus, denn Jesus gibt alles, was du brauchst. Er hat es dir geschenkt. Und jetzt lebe es aus. Du hast die Grundlage, die Kraft Gottes, Christus, in dir, indem du dich zu Jesus hingewandt hast. Und jetzt lass die Kraft Christi wirken. Bitte ihn um Veränderung. Lass ihn an dir arbeiten und geh den Weg gemeinsam mit Gott. Wir müssen es nicht selbst versuchen, sondern mit Gott und seiner Hilfe können wir auf dem Weg Gottes bleiben. Ansonsten werden wir es nicht schaffen, ansonsten werden wir fallen. Das heißt, der Weg, den Petrus hier aufzeigt, diese Aussage, setzt allen Eifer daran, gebt euch mal Mühe. Dieser Weg, der führt ins Gebet hinein. Er führt in die Abhängigkeit zu Gott. Und dieser Weg, so beschreibt Petrus ihn hier auch, sein Entwicklungsprozess. Das bedeutet nicht, dass diese Aufzählung, die wir hier eben gerade durchgelesen haben, von Glauben und Tugend und Erkenntnis und Selbstbeherrschung und so weiter, diese Aufzählung ist nicht eins nach dem anderen Prinzip, dass ich erst das eine haben muss und wenn ich das habe, dann kann ich das andere haben, weil sonst würde es ja bedeuten, ich habe erstmal den Glauben und irgendwann kommt dann die Tugend, was das ist, gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen näher an und dann erkenne ich ein bisschen mehr und irgendwann ganz am Ende mal, wenn ich am Ende des Prozesses angekommen bin, wenn ich alles andere erreicht habe, dann habe ich auch noch Liebe. Das möchte Petrus hier nicht sagen, sondern alles soll sich zusammen entwickeln. Er spricht davon, reicht in eurem Glauben die Tugend dar und führt das dann so weiter. Das heißt, in dem Glauben soll das eine enthalten sein. In der Tugend soll das nächste enthalten sein und eben mal so weiter. Das heißt, in dem Glauben, den man hat, soll am Ende auch die Liebe enthalten sein. Und alles entwickelt sich gemeinsam im Glauben. Man soll immer mehr davon haben, im Glauben wachsen und in all diesen Punkten, die Petrus hier nennt, immer besser werden. Lasst uns einmal jeden einzelnen Punkt ein wenig näher anschauen und gucken, was diese Punkte eigentlich zu bedeuten haben. Und lasst uns dann aber auch direkt mal rekapitulieren für uns und uns selbst hinterfragen, was diese einzelnen Punkte jetzt mit mir zu bedeuten haben. Er spricht zunächst einmal, nachdem er sagt, in eurem Glauben die Tugend an. In dem Glauben sollen wir die Tugend zeigen. Die Tugend bedeutet, dass man aus dem Glauben heraus so handeln soll, wie Gott es gefällt. Also es geht um das Handeln, um das, wie ich mich verhalte. Und das soll mit Gottes Vorstellungen übereinstimmen. Man kann sich also immer wieder fragen, bei dem, was wir tun, was würde Jesus eigentlich machen? Wie würde Jesus in dieser einen Situation handeln? Zum Beispiel, wenn wir an unseren Nachbarn denken. Also entweder der Nachbar, der gerade jetzt neben uns sitzt oder der Nachbar, dessen Haus neben unserem Haus steht oder neben unserer Wohnungstür ist. Wie würde Jesus diese Person behandeln? Danach spricht Petrus von der Erkenntnis. Es geht darum, dass der Mensch ein tieferes Verständnis von Gott und von Jesus gewinnen soll, indem er sich mit Gott beschäftigt. Er soll immer mehr verstehen. Und das führt ihn immer weiter, immer näher zu Gott hin. Und das ist dann dieser Kreislauf, den er dann auch weiter beschreibt in Vers 8, wo er dann sagt, dass man immer mehr Erkenntnis dadurch gewinnt, wenn man diesen Weg immer und immer weiter geht. Das heißt, man soll immer mehr verstehen, wer Gott und wer Jesus ist. Und das hilft einem, auf dem Weg mit Gott zu bleiben. Da kann ich mich wieder fragen, auf welchem Stand bin ich eigentlich im Glauben? Wie gut kenne ich Jesus? Habe ich mich in meinem Glauben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen oder Monaten oder in den letzten Jahren überhaupt weiterentwickelt? Habe ich mehr von Jesus verstanden? Als nächstes spricht er von der Selbstbeherrschung. In anderen Übersetzungen steht zum Beispiel Mäßigkeit. Dieses Wort, das er hier benutzt, das finden wir unter anderem auch in der Frucht des Geistes wieder, ne, die wir vor kurzem in der Galaterreihe in Galater 5 hatten, Verse 22 bis 23. Es geht bei der Selbstbeherrschung um Selbstdisziplin. Sich selber im Griff haben und aus den eigenen Überzeugungen dann das richtige Verhalten aufweisen. Dass man weiß, ich selber tue das Richtige, ich halte mich an das Richtige. Und da kann ich mich selber wieder hinterfragen. Und ich kann wieder gucken, kann ich eigentlich auf Dinge verzichten, die nicht gut für mich sind, die mir vielleicht schaden, auch wenn sie vielleicht verlockend oder begehrenswert sind, wo ich aber weiß, das ist eigentlich nicht gut für mich. Bin ich offen für eine Veränderung durch Gott in meinem Leben, von einem Verständnis von meinem Leben, von dem, was gut und was schlecht für mich ist? Bin ich offen dafür, meine eigene Selbstbeherrschung, die ich jetzt gerade habe, von Gott so verändern zu lassen, dass auch das immer mehr zu Gottes Willen spricht. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich meine Sicht auf den materiellen Besitz, den ich habe, auf die Dinge, die in meinem Leben sind, auf den Erfolg, den ich habe, auf meine Arbeit oder was auch immer verändert. Als nächstes spricht Petrus von dem standhaften Ausharren. Oder Geduld, wie es manche Übersetzer schreiben. Der Glaube soll also nicht nur von kurzer Dauer sein, sondern beständig, anhaltend, durchhalten soll er. Im Leben und im Alltag, egal was uns begegnet, sollen wir aushalten den Unglauben. Dranbleiben an Gott. Denn das, was wir in Gott haben, der Glaube, den wir haben, ist so viel mehr wert als alles andere, was wir haben können. Denn der Glaube bietet uns die Grundlage für das Leben. Denn durch den Glauben so haben wir es am Anfang gesehen, hat uns Gott alles geschenkt, was wir zum Leben und zum Glauben brauchen. Und ich kann mich wieder hinterfragen, wie anhaltend ist mein Glaube oder mein Vertrauen in Gott? Ist Gott nur ein Teil meines Lebens oder bestimmt er mein ganzes Leben? Wie geduldig halte ich an Gottes Willen fest? Bin ich vielleicht sprunghaft in meinem Handeln, in meinem Denken? Halte ich mich mal an Gottes Willen und in einer anderen Situation tue ich es nicht? Bin ich mal auf Gottes Seite und in der anderen Situation bin ich es wieder nicht? In meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Wollen. Der nächste Punkt, den Petrus anspricht, ist die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht oder Frömmigkeit, wie es in anderen Bibeln steht, spricht davon, dass man sich in Gott genügen lässt. Richtige Ehrfurcht bewirkt, dass man sich in Gott genügen lässt. Die Gottesfurcht ist etwas, was Gott in uns bewirken möchte. Sie entspringt, wie schon vorher gesagt, von Petrus in den Vers 3 und 4, der Kraft Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und sie beruht zunächst einmal auf dem, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Sünden vergibt, dass Gott uns angenommen hat, geht dann aber weiter und soll sich entwickeln, so wie die Bibel es sagt. Gottes Furcht ist ganz eng verknüpft mit dem, was wir in der Bibel lesen, mit der Lehre der Bibel und der Erkenntnis, dass das, was da steht, wirklich stimmt. Das heißt, wahre Gottesfurcht ist ohne die Bibel nicht möglich. Aber was ist mein Bild von Gott? Und woher kommt dieses Bild, das ich von Gott eigentlich habe? Wie gehe ich persönlich mit Gott um? Spricht mein Umgang, den ich mit Gott habe, von einer Gottesfurcht, von einer Ehrerbietung Gott gegenüber? Darf Gott einen Einfluss auf mein Leben haben? Und ist mein Handeln von einer Gottesfurcht geprägt? Danach spricht Petrus von der brüderlichen Liebe oder Bruderliebe, wie wir es gelesen haben. Er spricht von der Liebe zu anderen Gläubigen. Dass man den anderen Gläubigen, dem man begegnet, der auch mit Jesus unterwegs ist, mit Ehrerbietung gegenübertritt. Dass man einander Gutes tut, aufeinander achtet, füreinander da ist. Das bedeutet, dass man die Einheit in der Gemeinde sucht. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns helfen, die Not des anderen sehen und für den anderen einstehen. Und als Letztes geht er noch einen Schritt weiter und spricht nicht nur von der Liebe in der Gemeinde, sondern er erwähnt die Liebe allgemein, die Liebe zu allen Menschen. Und das ist das, was Paulus in 1. Korinther 13 schreibt, in den Versen 4 bis 7. Ich möchte es einmal lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich auch nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Beschreibt das mich und meine Liebe zu den Menschen, denen ich begegne? Das alles sind Punkte, in denen wir uns entwickeln sollen. Und Petrus schreibt in Vers 5 ganz am Anfang, wendet alle Mühe daran, setzt allen Eifer daran. Das heißt, das, was er hier sagt, das soll unser Fokus sein, unser Hauptanliegen in unserem Leben, dass wir uns in diesen Punkten weiterentwickeln. Und mich erinnern diese Punkte so ganz stark an die Frucht des Geistes aus Galater 5. Das ist nämlich das, was Gott von uns möchte. Das alles möchte er für unser Leben. Und ganz wichtig, das alles ermöglicht Gott uns, weil er uns alles für unser Leben und den Glauben schon gegeben hat. Auch das, was wir hier gerade angeguckt haben, auch die Veränderung da drinne gehört dazu. Gott hat uns alles für das Leben, die Gottesfurcht, für den Glauben gegeben, damit wir auch darin verändert werden. Das heißt, Gott will mit seiner Kraft helfen, diesen Weg zu gehen. Und es gibt dann diese Entwicklung, die wir in Vers 8 lesen können. Da heißt es ja, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wenn wir das haben, was Petrus hier schreibt, dann werden wir immer noch mehr erkennen, noch besser verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Wir werden noch besser verstehen, dass das, was er für uns möchte, diesen Weg, den er mit uns gehen möchte, dass das so gut für uns ist. Und wir werden ihn immer weitergehen. Wir werden immer mehr verändert werden. Wir werden immer mehr im Glauben wachsen. Zu dem Ziel hin, das Gott für uns hat, dass wir verändert werden in Jesu Ebenbild. Das möchte Gott für uns. Und deswegen sagt Petrus, lebe es aus. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Geburtstag bzw. die Geschenke von Matteo. Wie ging er in den nächsten Tagen mit diesen Geschenken um? Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir unseren Kindern irgendwelche Sachen schenken. Die ersten Tage, da ist das Geschenk ein ganz großes Highlight. Der wollte ständig Fahrrad fahren. Der wollte ständig mit seiner Polizeistation spielen. Und es entstanden Situationen, die wir vorher gar nicht so unbedingt kannten. Der hat gesagt von sich aus, ich gehe jetzt hoch um mein Zimmer und möchte mit der Polizeistation spielen. Und plötzlich war er für 1-2 Stunden weg. So ganz alleine, ohne überhaupt mal irgendetwas von uns zu wollen. Und genauso erstrebenswert wie diese Zeit, diese Spielzeit für meinen Sohn mit seinen Geschenken, genauso erstrebenswert sollen diese Dinge sein, die Gott für uns bereithält. Wir sollen danach streben, wir sollen es ausleben, wir sollen die Zeit damit verbringen, mit Jesus, dass wir durch ihn darin verändert werden. Und das ist dann keine Qual oder Zwang, den Gott uns hier aufgibt, sondern es soll eine Freude für uns sein. Es soll in uns eine Freude erwecken. Wir sollen das ausleben, was Gott uns bereits geschenkt hat. Denn was könnte es Besseres für uns oder unsere Mitmenschen geben, als wenn wir in Jesu Ebenbild verändert werden? Und genau deswegen gibt Petrus hier diese Aufforderung. Genau deswegen möchte Gott diesen Weg mit uns gehen. Er möchte das Beste für uns. Und in allem sagt er nicht, jetzt gebe ich dir diesen Weg und jetzt guck mal zurecht, wie du da zurechtkommst. Guck mal, was du irgendwie erreichen kannst. Sondern Gott sagt, ich gebe dir meine Kraft, ich gebe dir meine Hilfe, ich habe es dir versprochen. Das heißt, wir können uns in die Abhängigkeit zu Gott begeben. Wir können uns voll und ganz auf Gott verlassen. Wir können zu Gott beten und ihn darum bitten, dass er uns genau in diesen Punkten verändert. Wir können in sein Wort hineinschauen und gucken, was sind eigentlich die Punkte? Wie genau sind sie zu verstehen? Und was möchte Gott für mich? Was möchte er von meinem Leben? Wie sieht dieses gute Leben, das Gott für mich hat, eigentlich aus? Und uns dadurch verändern lassen. Das hört sich so gut an, oder? Das hört sich doch so einfach an. Ich muss euch sagen, ich schaffe es oft nicht. Immer wieder merke ich, wie ich Fehler in meinem Leben habe, wie ich Dinge, die ich hier gelesen habe, nicht erfüllen kann, wie ich immer wieder es nicht schaffe. Bestimmt kennt das ja wahrscheinlich sogar jeder von euch, entweder von seiner eigenen Kindheit oder weil er selber Kinder hat und das mit ihnen erlebt hat. Das eigene Kind ist ungehorsam und böse. Es macht irgendetwas, was es nicht machen soll. Immer und immer wieder. Und man möchte als Eltern ja das Kind erziehen. Man möchte dem Kind helfen, die schlechten Dinge nicht zu tun, weil sie nicht gut sind für das Kind. Man möchte dem Kind helfen, richtig zu handeln. Man spricht mit dem Kind, erzählt es ihm und das Kind bittet um Entschuldigung. Und vielleicht sagt es sogar, ich werde es nie wieder tun. Und 5 Minuten später macht es genau das Gleiche noch einmal. Man fragt sich, wie oft muss ich es dem Kind eigentlich erzählen? Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Die Eltern wollen dem Kind nur helfen, aber das Kind macht nicht mit. Ich denke, das kennen wir alle. Aber wisst ihr was? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin genauso ein Kind Gottes, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Ich mache immer und immer wieder Etwas, in dem ich von Gottes Weg abweiche. Immer und immer wieder mache ich Dinge, die nicht gut sind, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmen, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Obwohl ich eigentlich weiß, dass es nicht gut ist. Obwohl ich eigentlich weiß, dass Gott nur das Beste für mich will. Er hat doch dieses gute Zielbild für uns. Da trifft der Vers 9 so zu. Wer das aber nicht hat, der ist blind. Er ist kurzsichtig. Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wer so handelt, also wer diesen Weg, den Petrus hier aufschreibt, nicht geht, wer sich nicht mit Gott auf den Weg begibt und sich nicht von Gott verändern lassen möchte, so sagt er hier, der ist blind, er ist irgendwie im Dunkeln, der weiß nicht, wo er hingeht, er hat vergessen, dass Gott ihm seine Sünden mal vergeben hat. Der hat eine falsche Sicht von Gott, eine falsche Sicht von Gottes Heiligkeit, er hat eine falsche Sicht von der Sünde. Er hat es falsch verstanden, was es bedeutet, dass Gott die Sünden vergeben hat und uns erlöst hat. Es ist so, als hätte er vergessen, dass Jesus Teil seines Lebens ist. So sagt es Petrus hier. Das heißt, wenn wir immer wieder diesen Weg von Gott ignorieren, wenn wir uns nicht mit Gott auf diesen Weg begeben möchten, uns nicht von Gott verändern lassen möchten, wenn wir immer wieder die Sünde in unserem Leben tolerieren, dann sind wir, als wären wir blind. Vielleicht denken wir, dass die Sünde oder unser Fehlverhalten, unser Unglaube, eine Abweichung von Gottes Willen, wie auch immer wir es benennen möchten, nicht so schlimm ist. Vielleicht ist es uns nicht deutlich genug klar, wie Jesus wegen unserer Sünde leiden musste. Vielleicht ist es uns nicht deutlich genug klar, wie grausam die Sünde eigentlich ist. Und oft genug kommen dann irgendwelche Ausreden. Man redet es bei sich selber klein oder man schätzt es generell komplett falsch ein. Oder es kommt so weit, dass man es selbst ignoriert bei sich. Aber Petrus sagt hier, für einen Nachfolger Jesu ist das eigentlich undenkbar. Diesen Weg, den darf es bei einem Nachfolger Jesu eigentlich nicht geben. Wenn wir bei der Sündenvergebung stehen bleiben und sagen, ja, Jesus hat mir meine Sünden vergeben und jetzt mache ich einfach so weiter wie bisher. Und es verändert sich nichts in meinem Leben. Ich lebe mein Leben nicht mit Gott. Dann sagt Petrus hier, dann hast du etwas falsch verstanden. So läuft es nicht. Gott will nicht einfach nur die Sünden vergeben. Er möchte eine Beziehung mit uns eingehen. Er möchte in unserem Leben hineinwirken. Er möchte uns verändern zum Guten hin, in das Ebenbild Jesu hinein. Die Sündenvergebung, die Annahme Gottes hat nämlich ein Ziel. Und wenn wir nicht weitergehen, wenn wir uns nicht mit Gott auf diesen Weg begeben, dann handeln wir so, als hätte Gott uns nicht vergeben, als hätte Gott uns nicht angenommen, als würden wir gar nicht an Gott glauben. Und das Tragische daran ist, wir entfernen uns immer weiter von Gott. Wisst ihr, jede einzelne Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, mag sie noch so unbedeutend sein. Jede einzelne Entscheidung, jede Handlung, die wir haben, sie bringt uns entweder näher zu Gott hin, oder weiter von Gott weg. Mag es noch so klein sein, jede einzelne Situation führt dazu, dass wir entweder mehr an Gott glauben oder Gott ein Stück weit vergessen oder aus unserem Leben ausklammern. Und genau deswegen sagt Petrus hier, wendet alle Mühe daran. Gebt allen Eifer da rein. Setzt alles daran, euch von Gott abhängig zu machen und lasst euch von Gott verändern. Indem ihr bewusst das Leben mit Gott lebt, indem ihr euch zu Gott hin bewegt, indem ihr Gott nicht vergesst in eurem Leben. Denn alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen Gott, wir müssen uns von ihm abhängig machen, weil die Sünde in uns ist. Wir haben keinen guten Kern. Wir haben in uns drinnen nichts Gutes, das das selbst bewirken kann. Und wenn wir jetzt diesen Weg gehen, dann beschreibt Petrus auch in den Versen 10 und 11 die Auswirkungen. Er sagt, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Er sagt, wenn ihr diesen Weg mit Gott geht, wenn ihr euch von Gott abhängig macht, wenn ihr euch von Gott verändern lasst, aus der Kraft Gottes heraus lebt, dann macht ihr eure Berufung und Erwählung fest. Damit will er eigentlich nur sagen, dann werdet ihr fest im Glauben. Euer Glauben wird unerschütterlich werden. Ihr lebt euren Glauben aus. Er sagt weiter, ihr werdet nicht straucheln, ihr werdet nicht zu Fall kommen. Wir werden immer mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt. Und wir nehmen einen Abstand von der Sünde. Wir nehmen Abstand von sündigem Verhalten. Wir leben ein Leben im Willen Gottes, im Einklang mit Gottes Maßstab. Und er sagt, der Eingang in das ewige Reich wird uns reichlich gewährt. Er setzt noch einen obendrauf. Er verspricht eine Belohnung für die große Treue, für das Leben mit Gott, für den Glauben, den wir an Gott haben. Das erinnert mich an das, was Jesus gesagt hat. Wo Jesus in einem Gleichnis von Knechten spricht, die ja, denen der Herr etwas gegeben hat und die dann gut gearbeitet haben, die verantwortungsbewusst damit umgegangen sind. Und Jesus sagt am Ende, du guter und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus sich daran erinnert und sagt, ja, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich mit Gott lebe, dann verspricht Gott mir das doch. Immer und immer wieder, das sehen wir in dem Brief, da bringt Petrus diese Erlebnisse mit Jesus ein. Immer wieder schreibt er davon, wie er, oder bringt er es mit ein, wie er Sachen mit Jesus erlebt hat, wie er selber Dinge verstanden hat, wo er selber sein eigenes Fehlverhalten aufarbeitet. Vielleicht nochmal darauf zurückgreift und daran erinnert. Denn Petrus, auch wenn er, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, der Fels der Gemeinde war, ein starker Mann im Glauben, vorangegangen ist, wie Lukas es erst gesagt hat, trotzdem ist er immer wieder auch gefallen. Und auch er befand sich auf diesem Weg. Und deswegen schreibt er, der selbst sein Leben kennt, der weiß, was es bedeutet, immer wieder Verbesserungen zu benötigen. Lasst uns alle Mühe daran setzen, Gottes Weg zu gehen. Aber wie kann ich das jetzt machen? Ich denke, zunächst einmal, indem wir Gottes Gegenwart suchen, indem wir zu Gott beten, indem wir mit Gott ins Gespräch gehen, uns in die Abhängigkeit zu ihm begeben, denn wir brauchen ihn, nur durch seine Kraft ist das alles möglich, nur durch Christus in mir ist es möglich. Und dann mit dieser Kraft können wir den Dingen in unserem Alltag begeben. Und wenn wir dann in der Situation sind, dann können wir Gottes Willen tun, Gottes Willen suchen. Und wenn wir mal daneben liegen, wenn wir mal gefallen sind, dann können wir wieder zu Gott hingehen, uns neu in die Abhängigkeit zu ihm begeben, um seine Kraft bitten, dass er uns hilft, es besser zu tun. Was kann das jetzt ganz konkret sein? Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, den du nicht leiden kannst. Jemand, der irgendwie in deinem Leben nur Probleme bewirkt. Vielleicht auch jemand, von dem du enttäuscht wurdest oder der dich verletzt hat. Dann bitte Gott um Liebe und Kraft und Weisheit, dieser Person zu begegnen. Und versuch einfach mal, auch wenn es schwer fällt, der Person freundlich zu begegnen. Denn wenn du das machst, dann tust du das, was Petrus hier sagt, indem er von dem standhaften Ausharren spricht, von der Liebe und von der Tugend. Vielleicht hast du auch das Gefühl oder bist selbst mittendrin, dass wir Streit und Uneinigkeit in der Gemeinde haben. Vielleicht, weil was schief läuft. Vielleicht, weil es vieles zu meckern gibt. Dann bitte Gott um Liebe für die Gemeinde. Bitte Gott um Weisheit für die Leitung der Gemeinde. Und bitte Gott, dass er in dem Leben von jedem Einzelnen in der Gemeinde wirkt. Und dann versuch selbst positiv auf die Menschen einzuwirken. Bete für andere, bete mit anderen, stärke ihren Glauben und unterstütze sie in der geistlichen Not. Dann entsprichst du dem, was Petrus hier sagt, wenn er von der Gottesfurcht spricht oder von der brüderlichen Liebe. Vielleicht hast du auch Sünde in deinem Leben und du kriegst es irgendwie nicht in den Griff und immer wieder merkst du, wie du fällst. Dann bitte Gott um Kraft, der Sünde zu widerstehen. Bitte Gott um Weisheit in der Versuchung, richtig zu handeln. Und bereite dich dann vor, indem du deinen Glauben stärkst und die richtigen Gewohnheiten aneignest, um in schwierigen Situationen, in Versuchungen oder wenn die Sünde wieder vor der Tür steht, richtig handeln zu können. Und dann entsprichst du dem, was Petrus hier schreibt, wenn er von Selbstbeherrschung und Gottesfurcht spricht. Vielleicht hast du auch ähnliche Probleme, wie ich sie erst beschrieben habe, mit deinem Kind zu Hause. Dein Kind fordert dich ständig heraus. Und es ist einfach nicht zu schaffen. Es überfordert vielleicht. Dann bitte zuerst Gott um Weisheit und Kraft und Liebe für diese Situation. Und versuch dann mit Gottes Kraft diese Situationen zu bewältigen. Und du entsprichst dem, was Petrus hier schreibt, wenn er von standhaftem Ausharren spricht, wenn er von Tugend spricht, wenn er von der Liebe spricht. Vielleicht verstehst du auch Gott nicht richtig oder hast das Gefühl, dass mit der Bibel irgendwie komme ich da nicht so recht klar. Es scheint so vieles unlogisch zu sein. Dann bitte Gott um Weisheit und Verständnis und lies trotzdem weiter in seinem Wort. Dann entsprichst du dem, was Petrus hier schreibt, wenn er von der Erkenntnis spricht, die Gott uns geben möchte. Nach dem, was wir uns hier angeschaut haben im Text, kannst du es schaffen, diesen Weg mit Gott zu gehen. Denn Jesus hat es dir schon geschenkt. Er hat es dir bereits ermöglicht. Es steckt in dir drinne. Nur es ist wichtig, und das möchte ich noch einmal kurz betonen, wir schaffen es nicht einfach nur durch positives Denken. Heutzutage gibt es ja den Trend, dass man sagt, du musst einfach positiv denken, du musst einen positive Gedanken haben und dich selber positiv darauf einstimmen und dann kriegst du alles hin. Das funktioniert nicht. Positives Denken bringt da nicht ans Ziel. Über die eigene Willenskraft schaffen wir es nicht. Nur indem wir uns von Gott abhängig machen. Ich weiß, es ist einfach zu sagen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation du steckst. Ich weiß nicht, wie es genau um dein Leben aussieht. Aber ich weiß, wie kraftvoll Jesus ist. Und ich weiß, was Jesus bewirken kann, wenn du dich von ihm verändern lässt. Und Jesus möchte uns helfen, aus der Dunkelheit heraus ins Licht hineinzukommen, in dem Bild von Vers 9 zu sprechen. Wir können es schaffen, den Weg Gottes zu gehen, wenn wir aus der Kraft Christi heraus leben. Christus in uns ist unsere Hoffnung für unser Leben. Der erste Schritt ist, wir müssen erkennen, wer Jesus ist. Und dann gibt uns Jesus alles, was wir brauchen. Es ist mehr als das, was Jesus uns gibt. Mehr als das brauchen wir in unserem Leben nicht. Und Jesus hat es dir bereits geschenkt. Du besitzt es schon. Und jetzt lebe es aus. Mach dich von Gott abhängig, um seinem Willen entsprechend zu leben. Und ich möchte schließen mit dem Vers 2 aus dem Brief, aus dem Kapitel, den wir uns erst angelesen haben. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Amen.